Wir kommen heute zum nächsten Abschnitt auf dem Weg von der Wiederherstellung von Jerusalem, wo der Nehemia unterwegs ist. Und ich möchte wirklich wieder ganz kurz einen Abriss geben, wo wir stehen, wo wir herkommen vor allem, und dann einfach die nächste Portion mit euch anschauen in dieser Geschichte. Nehemia, ehemaliger Mundschenk, Hof vom mächtigsten Mann der Welt, hat das Anliegen bekommen für seine Stadt und sein Volk. Hat nachgefragt, hat lange dafür gebetet, hat dann wirklich auch gemerkt, ich habe einen Auftrag. Hat dann den richtigen Zeitpunkt abgewartet, mit dem Artaxerxes geredet, der hat ihn unterstützt, hat auch ganz viele Sachen mitgegeben, dann ist er gegangen, hat schon bereits auf dem Weg in die Nähe dort, bei all der Unterstützung auch schon gehört, dass es Leute gibt, die nicht so Freude haben dran. Ist dann in Jerusalem gekommen, hat sich die Sache extrem genau angeschaut. Das haben wir letztes Mal angeschaut. Genau geschaut, wo was wie Probleme sind. Ohne, dass der Grossjäger mir etwas erzählt hat. Und dann, als er genau gewusst hat, was er will, hat er dort eingeweiht. Hat sie involviert in das, was er mit nicht machen wollte. Weil er gewusst hat, ich habe einen Auftrag, aber die Ausführung läuft mit ganzen Haufen Leuten. Und dort ist auch sehr schnell noch ein bisschen mehr Widerstand gekommen. Und Aussagen vom Find, die völlig wieder dem waren, wo der Herr ihm gesagt hat. Von dem her war es relativ offensichtlich, dass er sich entsprechend stellen konnte. Und wir haben gesagt, er hat dort extrem souverän geantwortet, hat reagiert darauf. Nicht so, wie wir würden in den meisten Fällen. Er hat nicht irgendwelche Argumente versucht, sondern hat die Position dargelegt, wo er herkommt. Und der Weg, den er mit dem Herrn gemacht hat, dass der Herr ganz klar dahinter ist. Und dort sind wir jetzt. Das ist der Ort, wo wir jetzt sind. Wir haben jetzt schon dreimal genau die Sache angeschaut und haben noch nicht einen Stein in den Finger genommen. Und es geht darum, die Mauer wieder aufzubauen. Ich merke einfach immer mehr, wenn wir darüber nachdenken, es ist so wichtig, dass wir wissen, was wir machen, wenn wir etwas machen wollen. Dass wir einen Plan haben. Dass wir uns überlegen, wie wir machen, was wir machen, bevor wir einfach mal reingehen. Ich weiss, das ist nicht jedermanns Sache. Es gibt viele Leute, die einfach denken, oh, jetzt müssen wir gleich dahinter. Das ist ja sehr eine Begabungsfrage. Es gibt Leute, die sehen schnell, was Sache ist. Im Kleinen vielleicht fällt nicht der Blick fürs Grosse. Und dann manchmal sind sie auch übereifrig. Und dann gibt es Leute, die gar nichts machen. Auf die kommen wir ja auch noch hier. Die kommen ganz schlecht weg. Und dann gibt es die, die ein bisschen länger warten, sich etwas überlegen und dann legen sie los. Und dann gibt es solche, die sich lange überlegen und immer legen, wir wollen nichts machen. Und das ist auch nicht das Ziel. Da gibt es x Varianten darauf her. Der Nehemia hatte einen Auftrag gehabt, hat gewusst, das ist mein Auftrag. Und hat sich das genau überlegt, genau geplant. Alle involviert. Und der Weg, den der Herr mit ihm gemacht hat, schon gezeigt. Und die Leute sind wirklich darauf eingestiegen. Und jetzt kommen wir zum Kapitel 3. Und ich werde das mit euch lesen. Das ganze Kapitel 3 stellt mich darauf ein. Heieiei. Ich habe zuerst gedacht, ich will es nicht lesen. Dann plötzlich habe ich gemerkt, ich muss es lesen, es geht gar nicht anders. Es ist zwar relativ lang, ich werde gleich versuchen, nicht allzu schnell zu lesen. Geben mir alle Mühe. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Gut. Nehemia 3, 1 bis 38 schlussendlich. Und Eliaschib, der hohe Priester, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Sie deckten es und setzten seine Türen ein. Sie bauten aber weiter bis an den Turm Mea und bis an den Turm Hananel. Neben ihnen bauten die Männer von Jericho. Und daneben baute Sakkur, der Sohn Imris. Aber das Fischtor bauten die Söhne Sena. Sie deckten es und setzten seine Türen ein, seine Schlösser und Riegel. Neben ihm baute Meremoth, der Sohn Urias, des Sohnes Hatkotz. Neben ihm baute Meschulam, der Sohn Berechias, des Sohnes Meshashebael. Neben ihm baute Zadok, der Sohn Banas. Neben ihm bauten die Leute von Tekoa, aber ihre Vornehmen beugten ihre Nacken nicht zum Dienst für die Herren. Das alte Tor baute Jojada, der Sohn Paseachs, und Meschulam, der Sohn Besodias. Sie deckten es und setzten seine Türen ein, seine Schlösser und Riegel. Neben ihm bauten Metalia von Gibeon und Jadon von Meronot, die Männer von Gibeon und Mizpah, die unter die Herrschaft des Statthalters jenseits des Euphrats gehörten. Daneben bauten Usiel, der Sohn Harhajas, der Goldschmied. Neben ihm baute Hanania, der zu den Salbenbereitern gehörte. Sie bauten in Jerusalem bis an die breite Mauer. Neben ihm baute Refaja, der Sohn Hurs, der Vorsteher des halben Bezirks von Jerusalem. Neben ihm baute Edaya, der Sohn Harumafs, gegenüber seinem Hause. Neben ihm baute Hattusch, der Sohn Hashabneias. Aber Aber Malkia, der Sohn Harims, und Haschub, der Sohn Pahat Moabs, bauten ein weiteres Stück bis zum Ofenturm. Daneben bauten Shalum, der Sohn des Lochesch, der Vorsteher des anderen halben Bezirks von Jerusalem, er und seine Töchter. Das Saaltor baute Hanun und die Bürger von Sanoach. Sie bauten es und setzten seine Türen ein, seine Schlösser und Riegel und 1000 Ellen an der Mauer bis an das Misttor. Das Misttor baute Malikaja, der Sohn Rechabs, der Vorsteher des Bezirks von Bet-Kerem. Er baute es und setzte seine Türen ein, seine Schlösser und Riegel. Aber das Quelltor baute Shalum, der Sohn Koles, der Vorsteher des Bezirks von Mitzpah. Er baute es und deckte es und setzte seine Türen ein, seine Schlösser und Riegel. Dazu im Mauer am Teich, der Wasserleitung bei dem Garten des Königs, bis an die Stufen, die von der Stadt David hinabführten. Nach ihm baute Nehemia, der Sohn Askbuchs, der Vorsteher des halben Bezirks von Bet-Zur, bis gegenüber den Gräben Davids und bis an den Teich, den man angelegt hatte, und bis an das Haus der Kriegsleute. Nach ihm bauten die Leviten, Rehum des Obanis, neben ihm baute Hashabia, der Vorsteher des halben Bezirks von Kelia, für seinen Bezirk. Nach ihm bauten ihre Brüder unter Biniu, dem Sohn Henadasts, dem Vorsteher des halben Bezirks von Keila. Neben ihm bauten Eser, der Sohn Jeschuas, der Vorsteher von Mitzpah, ein weiteres Stück an dem Winkel gegenüber dem Aufgang zum Zeughaus. Nach ihm zum Berge hin baute Baruch, der Sohn Sabias, ein weiteres Stück vom Winkel bis an die Haustür Eliaschibs, des Hohepriesters. Nach ihm baute Meremoth, der Sohn Urias, des Sohnes der Hakots, ein weiteres Stück von der Haustür Eliaschibs bis an das Ende des Hauses Eliaschibs. Nach ihm bauten die Priester, die Männer aus der Gegend am Jordan. Nach ihnen bauten Benjamin und Haschub gegenüber bei ihrem Hause. Nach ihnen baute Asaria, der Sohn Maseias, der Sohn des Anasias, neben seinem Hause. Nach ihm baute Biniu, der Sohn Henadats, ein weiteres Stück vom Hause Asarias bis an den Winkel und bis an die Ecke. Palal, der Sohn Usias, baute gegenüber dem Winkel und dem oberen Turm, der vom Königshause hervortritt, bei dem Wachthof. Nach ihm baute Pedaja, der Sohn Parosch, bis gegenüber dem Wassertor im Osten und dem Turm, der hervortritt. Nach ihm bauten die Leute von Tekoa ein weiteres Stück gegenüber dem großen Turm, der hervortritt, bis an die Mauer des Ophel. Am Ophel wohnten die Tempelsklaven, aber oberhalb des Rostores bauten die Priester, ein jeder gegenüber seinem Hause. Nach ihm baute Zadok, der Sohn Immers, gegenüber seinem Hause. Nach ihm baute Shemaja, der Sohn Shenechias, der Torhüter des Osttors. Nach ihm bauten Hanania, der Sohn Shemjanias und Hanun, der sechste Sohn Zahlafs, ein weiteres Stück. Nach ihm baute Meschulam, der Sohn Berechias, gegenüber seiner Kammer. Nach ihm baute Malkia, der zu den Goldschmieden gehörte, bis an das Haus der Tempelsklaven und der Händler gegenüber dem Wachtor und bis an das Obergemach an der Mauerecke. Und zwischen dem Obergemach an der Ecke und dem Schaftor bauten die Goldschmiede und die Händler. Als aber Sanballat hörte, dass wir die Mauer bauten, wurde er zornig und sehr entrüstet und spottete über die Juden und sprach von seinen Brüdern vor den Kriegsleuten Samarias: Was machen die ohnmächtigen Juden? Wird man sie gewähren lassen, wenn sie es mit Opfern einweihen, wenn sie es in den Tagen schon vollenden, wenn sie aus dem Schutt taufen die Steine lebendig machen, die doch verbrannt sind? Aber Tobia, der Amoriter, stand neben ihm und sprach, lass sie nur bauen, wenn ein Fuchs auf ihre steinerne Mauer hinausspringt, reißt er sie ein. Höre unser Gott, wie verachtet sind wir. Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Lande, in das man sie gefangen führt. Decke ihre Missetat nicht zu und ihre Sünde tilge nicht vor dir, denn sie haben die Bauleute gelästert. Aber wir bauten die Mauer und schlossen sie bis zur halben Höhe und das Volk gewann neuen Mut zur Arbeit. Das wird mit nach anschauen heute. Ich will jeden Namen mit nach ausdeutschen, was das heisst. Nein. Könntest du mir das Bild geben von der Stadtmauer, wo sie bezeichnet ist? Alles, was in der Bibel steht, hat seine Gründe, dass es in der Bibel steht. Und auch diese Liste gehört dort rein. Genau gleich wie alle Geschlechtsregister auch. Das ist übrigens spektakulär interessant zum Lesen, wenn man ein bisschen weiss, wie die Ortschaft und die Ländereien in dieser Gegend heissen nachher. Interessant, genau. Wir bauen die Mauer. Da fangen wir an. Und dann bauen sie, habt ihr gesehen, beschrieben, jedes Stückchen, wer wo gebaut hat, bis zurück. Alles zusammen. Das Reich Gottes ist ein Gemeinschaftswerk. das Reich Gottes ist etwas, wo nicht der Nehemia gebaut hat. Der Nehemia hat nämlich gar nicht gebaut. Der Nehemia ist nämlich nicht der Nehemia. Das hat einer gehabt. Der Nehemia hat einen anderen Auftrag gehabt. Er musste schauen, dass alle gewusst haben, was sie zu tun haben. Und geholfen haben extrem viele Leute. Und in dieser Liste hat es ein paar Details, die ich mit euch jetzt anschauen möchte, die ganz, ganz spannend sind für mich. Und es fällt schon im Vers 1 an. Und Eliaschib, der Hohepriester, machte sich mit seinen Brüdern, den Priestern, auf und sie bauten das Schaftor. Du musst den Text nicht mehr einwenden. Ich finde es immer noch interessanter, schlussendlich das Bild zu sehen von dem her. Da hat er gebaut. Da war der Tempel. Die Hohepriester haben dort gebaut, wo sie zuständig waren. Und das Schaftor, das ist aber gäbig, wenn man so gewisse Konkordanz dazu liest. Das Schaftor war der Ort, wo sie die Opferschafe hineingebracht haben zum Opfern. Das Erste, was kommt, sind die Hohepriester, die geschafft haben für die Anbetung vom Herrn. Das ist alles kein Zufall im Wort Gottes. Die Reihenfolge sind Absicht. Zuerst kommt der Hohepriester aus seinem Dienst für die Anbetung vom Herrn. Und mit dem fangen sie an. Oder? Wenn ihr die Bibel lest, lest sie genau. Es hat all seine Gründe. Zuerst, damals, die wichtigste Person für das Volk, der Hohepriester aus seinem Dienst vor dem Herrn. Und mit dem Vater. Und der Hohepriester ist sich nicht zu gut, einfach im Tempel zu hocken und zu warten, dass er wieder opfern kann. Gute geistliche Leiterschaft geht voraus und packt mit an. Und darum fährt er mit dem Mann, der die höchste Rolle hat im Volk Israel, ist der Erste, der genannt wird, am wichtigsten Ort der Stadtmauer im Zusammenhang mit dem Herrn. Und so fährt die Liste an. Und er geht rundum und erzählt rundum wieder diverse interessante Sachen. Und ich möchte einfach ein paar Details aufmerksam machen, vielleicht sind gewisse Sachen automatisch aufgefallen. Dann ist es umso besser. Oder von dem, und ich habe natürlich dort eine Bibelstelle dazu. Zum praktischen Dienst. Denn wie der Leib ohne Geist tot ist, so auch der Glaube ohne Werke tot. Ein wahrer Glaube ist extrem praktisch. Und wenn nichts aus deinem Leben rauskommt, dann ist der Glaube nicht viel wert. Sorry. Es ist einfach so. Wenn wir einen lebendigen Glauben haben, dann merkt man das uns einfach an. Dann muss man das merken. Und dann gibt es unterschiedlichste Reaktionen. Dann gibt es Stress, aber es gibt ganz viele Menschen, die wirklich merken, da ist irgendetwas, ich will mehr von dem. Das ist mir so wichtig, Leute. Es ist so wichtig. Wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, und einen Plan von Jüngerschaft und von Wiederherstellung und Versöhnung unterwegs sein, dann muss man das uns anmerken. Das muss man merken. Und wenn man das nicht merkt, dann sind wir sehr wahrscheinlich nicht so wahnsinnig intensiv unterwegs. Und mir ist wichtig, das hat nicht mit grossen Aufgaben zu tun. Das hat nicht mit grossen, ihr werdet es merken im Verlauf von dem heutigen Teaching. Es hat viel mit etwas anderem zu tun. Es hat mit dem Bewusstsein zu tun, wo mein Teil ist. Und mir ist etwas am meisten aufgefallen, ich sage das natürlich dann auch, aber noch nicht jetzt. Jetzt gehen wir weiter. Vers 5 ist das erste Mal, wo ich wirklich gestürchelt bin. Aber ihre Vornehmen beugten ihren Nacken nicht zum Dienst für ihre Herren. Und es ist schon lustig, ich habe mir einen Gedanken gemacht, dann ist schon wieder ein Kommentar dazu, das hat mir sehr gut gefallen. Es ist ja so, im Reich Gottes gibt es immer Leute, die sich zu gut sind, die einfache Aufgaben zu machen. Es gibt immer Leute, die das Gefühl haben, dienen ist nicht für mich, ich bin zu höherem Berufen. Die haben das Wort Gottes nicht wirklich gelesen. Die haben das Wort Gottes nicht wirklich verstanden. Wer nicht dienen will, hat keinen Platz im Reich Gottes. Sorry. Das ist völlig falsch verstanden. Jesus hat etwas ganz anderes gesagt. Der grösste sein unter euch, soll aller Diener sein. Ich mache nicht solche Aussagen, wenn ich nicht die Bibelstelle dazu habe. Aber wer nicht dienen will, hat im Reich Gottes nichts verloren. Matthäus 20, 26 war das gewesen. Dort sagt er es. Und wenn, in welchem Zusammenhang sagt er das? Er sagt das, wo die zwei Söhne Zebedeus ein Ketter gehabt, dass sie links und rechts haben, wo hocken vom Herr. Und er hat gesagt, wisst ihr was, Herr? Das ist nicht meine Aufgabe, aber ich sage euch jetzt, welche Reihenfolge das richtig ist. Die müssen nicht darum kehren, wer der Größte ist. Die müssen darum kämpfen, wer dem anderen am meisten kann dienen kann. Dann hat er die richtige Reihenfolge im Reich Gottes gewählt. Und die, schon interessant, die haben es nicht verstanden, haben gefunden, sie sind zu vornehm dafür. Ja, was machen wir jetzt mit denen? Was machen wir mit diesen Leuten? Man kann sie ermahnen zu versuchen. Und schon interessant, dann ist eben, und wenn es nicht funktioniert, dann ignorieren wir sie einfach. Das ist spannend, das ist genau so, was ich merke. Das, was wir mit anderen Worten auch sagen. Wir sagen immer wieder, investiert nicht in die Leute, die bereit sind, etwas zu machen. Und die anderen lassen wir einfach stehen. Das ist genau das Gleiche. Wer nicht will, helfen will, wer nicht will, belehrbar sein, den lass einfach stehen. Den lass einfach stehen. Und wenn er dann plötzlich wieder auf die Idee kommt, er will wieder etwas lernen, oder sie, dann sind sie natürlich wieder herzlich willkommen. Aber wir haben uns entschieden, was hat Jesus übrigens auch gemacht, dass wir nicht die Zeit verschwenden in Menschen, die sich nicht investieren wollen. Im Lukas ist ein ganz interessantes Kapitel, in dem wir vor kurzem diskutiert haben, was heisst, lass die Toten begraben. Und er sagt, wer die Hand ab Flug legt und zurückschaut, ist nicht geeignet für das Reich Gottes. Das ist im gleichen Abschnitt, ganz kurz darauf aber kommt das nachher. Mir ist es so wichtig. Wir sind hier nicht in der Church, wo es einfach darum geht, dass wir euch ein paar gute Worte erzählen. Und dann geht ihr heim für eine Woche und kommt wieder eine Woche später. Und dann hört ihr ein paar gute Worte. Unser Ziel ist, dass wir alles Menschen werden, die das Reich Gottes auf dieser Erde erleben und die Welt auf den Kopf stellen um uns herum. Das ist unser Ziel. Wir sind nicht ein Selbstbefriedigungsclub, der sich einfach in der Gegend auf die Schulter klopft und sagt, jetzt hast du einen geilen Job gemacht, gell? Das ist mir so wichtig. Es geht wirklich darum, dass wir lernen, zu Menschen zu werden, die unsere Umwelt gerne bekommen und der Umwelt einfach gut tun. Das ist unser Ziel. Und wenn immer mehr neue Leute kommen, dann gibt es immer mehr neue zum Weiterschicken. Immer mehr neue Möglichkeiten, Sachen zu machen, außerhalb von diesen Räumlichkeiten. Die haben das nicht gemacht und man wird sie vergessen. Man wird sie vergessen. Oder als negatives Beispiel brauchen. Die Leute hier, bis heute, ist ihre Haltung ein Beispiel, wie man es nicht macht. Und ich weiss, das ist nicht das, was ich will, wenn man dann zurückläuft auf mein Leben. Oh, mach es ja auch nicht so wie der Lanz, gell? Das kommt nicht gut. Da ist irgendetwas schiefgegangen, das muss ich machen. Oder? Gehen wir weiter. Vers 7. Kommen Leute vor, die nicht in Jerusalem gewohnt haben. Die sind auch helfen. Die sind von der Nachbarstadt. Nicht Gibeon ist eine Nachbarstadt. Sie hat Nachbarn involviert. Und zwar ist Gibeon da oben. Also im Norden. Stimmt's? Nein, ist im Süden, sorry. Mein Fehler. Da unten. Ja. Oder? Sie sind aber auch helfen, die Stadtmauer bauen. Auch, von dem her. Und dann geht es weiter. Vers 9 und Vers 12. Neben ihm bauten Refaia, der Sohn Hurs, der Vorsteher des halben Bezirks von Jerusalem. Vorsteher vom halben Bezirks Jerusalem ist eine relativ vornehme Position gewesen. Jerusalem war gleich noch die wichtigste Stadt im Judentum. Und der hat euch mitgeholfen. Der war sich nicht zu gut gewesen, Zeug anzulängen. Und es ist interessant, es kommen sicher etwa 7 oder 8 Mal kommen Leute vor, die Vorsteher von einem Bezirk waren, die einfach mitgeschafft haben, dieser Mauer. Das ist die richtige Haltung. Man ist sich nicht zu gut, für die Hände dreckig zu machen. Man ist sich nicht zu gut, für einfach helfen abzuwaschen oder aufzuräumen oder aufzutischen. Oder wenn ein fremdes Kind etwas am Boden rauslädt, dass man den Hut ausputzt. Auch als Leiter, als Seinleiter, als Pastor, man ist sich nicht zu gut für das. Das ist die Haltung im Reich Gottes. Die Männer, die haben einfach geholfen. Das ist so wichtig. Man ist nicht zu gut. Für die einfachen Aufgaben. Wenn wir das Reich Gottes wirklich fördern wollen, dann müssen wir bereit sein, wirklich reinzulängen. Egal was es ist. Und wenn wir zu gut sind für etwas, dann stehen wir Augenblick auf dem Abstellgleis. Das ist nicht meine Entscheidung. Das ist wichtig, das ist der Herr. Das ist so, wie es der Herr macht. Und dann kommt etwas, wo x-mal wieder vorkommt. Und das ist jetzt für euch alle. Das ist dort, wo ihr euch jetzt überlegen könnt, wo eure Aufgabe ist. Das ist spannend. Neben ihm baut Jedaja, der Sohn Harumafs, gegenüber seinem Hause. Gegenüber seinem Hause. Kommt immer und immer und immer wieder vor. Ja, wo ist jetzt meine Baustelle? Sie ist ganz einfach, sie ist vor ihrer Haustür. Sie ist nicht ihre grosse Berufung, irgendwo müsste der Tempel zu renovieren. Deine Baustelle, wenn es darum geht, das Reich Gottes zu bauen, ist vor deiner Haustür. Suche nicht die grosse Berufung. Schaut, was ihr könnt machen vor eurer Haustür. Und wenn ihr das macht, dann baut ihr das Reich Gottes. Dann macht ihr das, was das Reich Gottes braucht. Es braucht nicht eine Berufung von mir. Viele fragen, haben sich gefragt, ja, wo ist denn meine Berufung in dieser Mauer? Jetzt wisst ihr es. Sie ist vor der Haustür. Sie ist dort, wo du lebst. An deinem Arbeitsplatz, in deiner Freizeit, im Fitnessclub, im Sportclub, bei deinem Nachbar. Dort ist deine Baustelle. Das ist wichtig, ihr müsst nicht weit suchen. Und wenn ihr nicht wisst, dass ihr eine Berufung habt, dann fährt vor der Haustür an. Das ist schon super. Man kann sich auch hinter dem verstecken, dass man nicht weiss, was Berufung ist. Man kann einfach vor die Türen gehen und vor der Türen versuchen, ein anständiges Leben zu leben. So wie es der Herr sagt. Dann ist schon gut. Und wenn ihr jetzt alle, die noch keine Berufung haben, sich überlegen, was sie machen könnten, jetzt wisst ihr es. Lebt deinen Alltag so, dass der Herr drinnen sichtbar wird. Das ist alles. Und dann macht ihr das, was ihr machen müsst. Ihr müsst nicht etwas Riesiges suchen, sondern lebt das, was du als Aufgabe hast. Praktisch. Bist ein anständiger Schüler. Mach deinen Job so gut, wie du nur kannst. Und bist nicht bei jeder Dummheit mit dabei. Bist eine Ehefrau und Mutter, die wirklich das, was sie zu tun hat, macht mit einer guten Haltung. Dort, wo du angestellt bist, bist du ein anständiger, guter Vollgas-Mitarbeiter. Einer, der man rühmt. Nicht einer, wo man denkt, leck, ist das eine unangenehme Socke. Seid Zeugnis dort, wo ihr seid. Mit dem, was ihr lebt. Dann baut der Reich Gottes. Das Reich Gottes lebt nicht von den Evangelisten. Das Reich Gottes lebt von den Menschen, die im Alltag das, was sie vom Herrn gelernt haben, versuchen umzusetzen. Und wenn wir gehen, dann gehen wir, dann geht keine Welt unter. Aber dann sagen wir halt, dass wir gehen, dass es nicht gut ist. Dann entschuldigen wir uns so beim Vorgesetzten oder beim Mitarbeiter, wenn wir ein falsches Verhalten haben. Oder beim Lehrer. Das geht extrem weit, ich sage euch das. Wenn wir einen Fehler machen, zu dem stehen und das entsprechend am anderen Ort adressieren, das wird nie mehr ein Lehrer vergessen oder ein Vorgesetzter, nie mehr. Die Tendenz ist immer, sich rauszuschnurren. Wenn es mit Adam und Eva, die ist du! Das andere geht extrem weit. Und ihr merkt, das ist mir so wichtig, es ist nicht so kompliziert, wie wir meinen. Bauen wir die Mauer vor unserer Haustür. Genau gleich, wie sie x-mal vorkommt. Und sie hat die Mauer vor ihrer Haustür gebaut. Und das Lustige ist, wenn du das Reich Gottes vor deiner Haustür baust, hast du normalerweise ein relativ grosses Interesse. Weil dort, wo du arbeitest, dort, wo du lebst, das ist Teil von deinem Leben. Und normalerweise ist man relativ motiviert zu schauen, dass der Teil von dem Leben, wo man drin steht, wirklich gut funktioniert. Wenn du jetzt irgendeinem anderen müsstest helfen, vor seinem Haus zu bauen, das ist eine größere Herausforderung. Vor deiner eigenen Haustür. Da profitierst du davon. Überleg mal, wenn du das Reich Gottes baust und plötzlich dein unangenehmer Nachbar der Herr findet, zu einem angenehmen Nachbar wird. Hey, du hast für den Rest des Lebens etwas gemacht. Hey, plötzlich hast du einen angenehmen Nachbar, vorher hast du einen unangenehmen gehabt. denkt weiter. Denkt im Reich Gottes. Und denkt nicht, oh leck, das ist ein unangenehmer Socken, dem gehe ich jetzt einfach möglichst viel aus Weg. Wenn er nicht hören will, dann ignorierst du, das ist ja so. Aber wenn es Gegenheit gibt, etwas Gutes zu tun, dann mach es gut und dann gibt es eine andere Bibelstelle, oder? Und dann heisst dort, dass man mit unseren guten Taten nur törichten Menschen zum Ausstopfen. Aus anderen Orten steht es, mit den guten Taten einem anderen fügigen Kohl aufs Haupt sammeln. Das heisst, den Russen nichts machen, wäre verkehrt. Die ihre Aufgabe haben im Reich Gottes und nicht helfen wollen, und sie nicht wollen, die lassen wir stehen. Aber dieser Welt müssen wir das Leben bringen. Das ist wichtig. Bauet vor euren eigenen Haustüren. Es kommt so manchmal vor. Etwa 8 oder 9 Mal in diesem Abschnitt heisst es vor seinem Haus oder gerade bei seinem Haus. X Mal. Etwas, was noch lustig war für mich, ist Vers 21. Nach ihm baute Meremoth, des Urias, des Sohnes des Hakots, ein weiteres Stück vor der Haustür Eliaschips. Ja, wer war der Eliaschips noch immer? Er war der Hohepriester. Und der Hohepriester hat nicht vor seinem Haus bauen. Der Hohepriester hat beim Tempel bauen. Und weil er beim Tempel bauen hat, hat es andere gebraucht, die bei seinem Haus bauen haben. Das hat mir noch interessant gedacht. Er hat im Tempel gebaut, also haben andere bei seiner Haustür gebaut. Und zwar, ist lustig, zwei Gruppen, es geht ja weiter mit dem Vers nennen, oder? Ein weiteres Stück von der Haustür bis ans Ende des Hauses Eliaschips, oder? Vers 20 und 21. Zwei haben von dem hohepriestlichen Haus müssen bauen, damit die Mauer dort entsprechend zugegangen ist. Weiter auch, Vers 17 und 22 kommt so zweimal vor, nach ihm bauten die Priester. Und die Priester, die Leviten, die haben auch gebaut. Ihre Aufgabe war nicht primär zu bauen, aber sie haben auch gebaut. Auch da wieder. Nicht nur der Hohepriester, sondern auch nicht nur der Pastor, sondern auch alle Leiter. Alle, die in der Verantwortung haben, helfen bauen. Alle. Niemand ist zu gut, für das Helfen im Reich Gottes sein Teil zu tun. Niemand. Entschuldigung. Was mir aufgefallen ist, das ist euch vielleicht aufgefallen, weiss nicht, es kommen immer wieder komplett andere Gesundheit, Berufsgattungen vor. Vers 31, nach ihm baute Malkia, der zu den Goldschmieden gehörte. Oder? Goldschmiede haben gebaut und andere eben. Ein Goldschmied, seien wir ehrlich, ein Goldschmied ist normal, nicht einer mit grobem Werkzeug arbeitet. Im Gegenteil. Der arbeitet sehr, sehr filigran und sehr, sehr genau. Also wenn man Nägel macht, heisst das nicht, dass man nur Nägel macht. Man kann sonst irgendwie eine grobe Kochtöpfe reinlegen. Gell, es geht. Oder ist mir wichtig, die Aufgaben im Reich Gottes sind jedermann zugänglich. Man muss nicht nur in seinem Spezialgebiet arbeiten. Das wäre für mich eben schwierig. Ich kann nicht ständig Chemie machen, wenn es darum geht, das Reich Gottes zu bauen. Gut, ich tue einen Haufen Biochemie beeinflussen, das mache ich in den Menschen natürlich, mit dem, was ich mache. Aber trotzdem, das ist mir wichtig. Nein, es ist wirklich wichtig. Man muss nicht denken, ja, ich habe jetzt keine Aufgabe in dem Innen, weil ich irgendwie nicht den richtigen Job habe dazu. Die sieht offensichtlich, der Goldschmied hat Mauern gebaut. Und der Händler hat auch Mauern gebaut. Und andere auch. Und die Töchter haben auch noch geholfen. Von dem her. Und so haben ganz viele Leute an dieser Mauer gebaut. Und man hat das natürlich aussen dran gesehen. Und das ist jetzt die andere typische Situation, wenn wir für AFA wiederherstellen, sei es in unserem Leben oder im Leben von anderen Menschen, dann kommt der Find und hat gar keine Freude dran. Er kommt und reagiert. Und ich werde jetzt den Abschnitt mit euch noch anschauen, wie der Find reagiert. Was ich hinten dran aber auch spüre und wie dann Nehemia auf das reagiert. Oder? Weißt du, er wurde zornig und sehr entrüstet. Ist es auch schon passiert, dass wenn er etwas gemacht hat, gibt es ab und zu, wenn man irgendetwas macht in der Welt, du irgendeinen Kommentar macht, aufgrund von dem, was man macht, dass jemand einfach steinhässig reagiert auf deine Reaktion, weil du etwas vom Reich Gottes erzählt hast. Also, ich kenne das. Der Find versucht, mit Zorn und Wut uns einzuschüchtern. Dass wir nicht mehr weitermachen. Und ich sage euch, es klingt ihm mehr, als er sollte. Es klingt ihm viel zu viel. Und die sind verrückt worden, das haben natürlich die Leute gesehen. Und dann haben sie ja verspottet. Und das kennen, also ich kenne das. Ich habe das manches Jahr häufiger erlebt. Ich weiß ganz genau, wie das aussieht. Und jetzt ist es lustig, jetzt haben sie ja verspottet. Und mir ist einfach etwas ganz aufgefallen, dem Spotten. Und dann habe ich wirklich Gedanken, aber das ist mir wirklich bleiben hängen. Ich dachte, ist echt das immer so? Aus sehr wahrscheinlich. Das ist jetzt meine Meinung. He? Das steht hier nicht drin, das ist meine Meinung. Sehr wahrscheinlich ist es viel häufiger so, als man meint. Der Spott hat ganz, ganz eine interessante Motivation. Und zwar ist die Motivation Angst. Lasst mal die Fragen, die er stellt hier. Was machen die ohnmächtigen Juden? Lassen wir sie machen? Werden sie mit Opfer einweihen? Werden sie sogar schon gleich machen? Und wenn sie tatsächlich aus diesen Toten stehen, etwas Lebendiges machen? Das ist das, was er sagt. Das kann zwar ein Spott tun, und es war sicher auch gespottet gewesen, aber ich weiss ganz genau, dass der Find absolute Panik davor hat, wenn Wiederherstellung passiert. Und er versucht mit allen Mitteln zu schauen, dass es nicht passiert. Jetzt habe ich speziell festgestellt, wenn er plötzlich Vater verrät, oder? Lass mir sie denn machen! Werden sie es mit Opfer einweihen? Und das hat mich auch spannend gedacht. Warum kommt der Find jetzt auf die Idee, dass sie das mit Opfer einweihen würden? Ha! Die haben absolute Kacke in den Hosen vor dem Herr im Himmel. Und wenn Menschen opfern, wenn Menschen anbeten, dann bekommt der Herr den Platz. Und das ist Horror für den Rest der Welt. Und darum stellt er die Frage. Und darum bin ich drauf gekommen. Hey, der hat Angst. Der hat wirklich Angst. Und darum fährt er verspotten und hofft, dass er sie mit dem bremsen kann. Es wäre vielleicht mal interessant, grundsätzlich, wenn jemand spottet, sich zu überlegen, wie viel Angst hat die Person ab dem, was ich mache. Und wenn ihr das davon denkt, dann hat der Spott sofort die Wirkung verloren. Dann kann man noch so lange spotten, wie man will. Wenn man weiss, der spottet nur, weil er Stress und Angst hat, dann kann man alles machen. Und dann kommt es dazu, das ist auch lustig, dass es weitergeht. Dann hast du den einen, der spottet und höhnt und im Hintergrund Angst hat. Und dann kommt der andere dazu, im Vers 35, und sagt, ja weisst, vergiss es einen Weg. Wenn der Füchse kommen und draufstehen, geht das alles wieder zusammen. Das kann man, das ist wichtig, das kann man wirklich auch als ultimative Drohung verstehen. Für mich ist es etwas anderes. Es ist die Überheblichkeit vom Find, wo nicht checkt, was passiert. Der Tobias ist völlig überheblich. Die Aussage ist kreuzerden verkehrt. Warum sollte ein Füchs eine Steinmauer einreissen können? Es ist doch noch schon relativ... Ja, klar, wenn es ein Maschendraht zu ist und die Hühner hinten dran sind, gibt es sich vielleicht schon noch alle Mühe, oder? Aber bei einer Steinmauer ist es eben schwierig, oder? Nein, der Find ist manchmal überheblich. Wirklich überheblich und denkt, oh, und unter dem Strich kommt nichts dabei raus. Oder? So Spott ist rein, wo die bauen und jetzt kommt das Gebet von Nehemia. Ich will nicht der Adressat von diesem Gebet sein. Das sage ich jetzt schon im Vorfeld. Ich will nicht der Adressat sein von diesem Gebet. Ich will nicht, dass es jemand über mir betet. Hey! Habt ihr gelesen, was er betet hat? Lass ihren Hohn auf ihren Kopf kommen, dass du sie der Plünderung preisgibst in einem Land, in das man sie gefangen führt. Decke ihre Missetat nicht zu und ihre Sülgentinge nicht. Ich will nicht der sein, der schlussendlich Opfer von diesem Gebet wird. Hey, das zieht dir einfach den Stecker, gell? Du wirst plündert, du wirst weggeführt, es wird dir nichts mehr vergeben und nichts wird vergessen, was du schlecht gemacht hast. Ich glaube nicht, dass das ein Zustand ist, wo ein Mensch sich wohlfühlt. Der Nehemia betet brutal direkt. Ich liebe das, mir gefällt das. Weil sie denken, nein. Wer nicht hören will, verfällt ultimativ im Zorn Gottes. Das wird passieren. Unweigerlich. Das ist ein absolutes Axiom in dieser Welt. Das ist unumstößlich. Wer nicht hören will, wird dem Gericht Gottes verfallen. Und Nehemia ist souverän und betet zum Herrn, dass er das Gericht Gottes bringt und macht selber nichts. Das ist wichtig, he? Er macht nichts selber, sondern er betet zum Herrn, dass er gemäss dem, was er sagt, mit denen handelt. Das Volk Israel war ungehorsam, ist plündert worden, ist in Gefangenschaft gekommen und es ist nicht ganz so gut gegangen zu Babylon. Und von dort kommt er, he? Von dort kommt er Nehemia. Der weiss, von was er redet. Und genau das wünscht er jetzt seinen Finden. Das ist nicht das einzige Gebet, es kommen noch ein, zwei andere nach. Der David betet viel auch so. Wenn ihr Psalmen anschaut, wie manche Psalm betet er den Zorn vom Himmel oben runter über seine Finden. Gibt Menge. Gibt Menge. Und es steht in der Bibel. Das ist mir wichtig. Es steht drin. Ja, darf ich das machen? Natürlich darf ich das machen. Ich darf den Zorn vom Himmel über jemanden beten. Das ist nicht verboten. Wenn du ihn findest, habe ich übrigens gemacht in der Herbstferien. Habe ich die Situation erzählt, dass ich genau das nicht gemacht habe. Wenn Menschen im Reich Gottes bewusst in Weg stehen, dann können wir den Zorn vom Himmel über das Abend beten. Ich habe nichts gemacht, ich habe nur gebetet. Wenn Menschen im Reich Gottes in Weg stehen, dürfen wir den Zorn Gottes vom Himmel über beten. Was ist das Ziel vom Zorn Gottes? Was ist das Ziel vom Zorn Gottes? In der Geschichte vom Volk Israel gesehen immer. Genau das. Das Ziel vom Zorn Gottes ist nie Zerstörung, sondern immer Rettung. Das ist wichtig. Der Zorn Gottes im Alten Testament und auch im Neuen Testament ist da, damit Menschen zur Besinnung kommen und gerettet werden können. Judas schreibt das in seiner Art von Barmherzigkeit auch so in seinem Brief. Und er sagt ihm, erbarmt ihm dann, dass ich mich auf... Hallo! Musst du rausschneiden. In dem, dass du ihm wirklich aufhilfst, in dem, dass du zur Seite stehst und meint, er sagt, andere erbarmt ihm, dass du nicht einmal mehr sein Mantel anlängst. Und nennt das Barmherzigkeit. Gar nichts mehr mit ihm zu arbeiten hast. Warum hat der Paulus, steht so gut in, warum hat der Paulus zwei dem Satan übergeben? Er sagt, dass ich die dem Satan übergeben. Damit ihre Seele gerettet wird. Das Ziel ist immer Rettung. Wenn wir einfach den Zorn von ihm runterbeten und verrückt sind wie ein Sidian, dann könnt ihr sicher sein, dass der Herr nicht zulässt. Aber wenn ihr wirklich verrückt seid, weil sie das Reich Gottes schmälert und ihr weht, dass sie zur Besinnung kommen, dann go for it. Und beten könnt ihr immer, der Herr lässt einfach manchmal nicht zu. Er weiß schon warum. Er kennt unser Herz dahinter, ist mir wichtig. jetzt sind wir am Bauen. Heute haben wir angefangen zu bauen, jetzt endlich. He? Heute haben wir angefangen wiederherzustellen, praktischer Art und Weise. Nachdem wir uns lange viel vorbereitet haben, über Monate haben wir uns vorbereitet und dann haben wir angefangen zu bauen. Und involviert haben wir alle, die irgendwo dort gewohnt haben und sich nicht zu gut waren dafür. Das ist interessant. Alle, die dort waren und sich nicht zu gut waren dafür. Die haben alle mitmachen. Das ist wichtig. Und so wollte man verbauen und dann haben sie es bis zur halben Höhe schon schliessen können. Und dann haben sie natürlich Mut gefunden. Das heisst, wenn wir im Reich Gottes etwas dran sind, dann sieht man, sollte man irgendeinen gewissen Fortschritt sehen. Auf irgendeine Art und Weise. Und das ist normalerweise extrem motivierend. Das ist genau, wie es hier gegangen ist. Und dann kommt der Find natürlich und kommt mit all seinen Newsreden aus seinem Spott, aus seinem Hohn, aus seinem Lächerlich machen. Und nachher können wir uns entscheiden, ob wir auf den Sieg gehen, einschüchtern auf einen Bau oder ob wir einfach das Donnerwetter von ihm über sie runterbeten. Genau hier drin hin. Vergiss ihre Sünden nicht. Führ sie weg. Sie sollen gefangen werden. David hat auch genauso, er hat zum Teil noch härter gebetet. Aber er hat nichts selber gemacht. Er hat das gemacht, wo in der Bibel steht. Der Zorn aus Gericht gehört dem Herr und nicht den Menschen. Und das hat er gemacht. Er hat gesagt, Herr, mach du das. Auf gut Deutsch, er hat ihm gesagt, was er wünscht, was er denkt, was die verdient haben. Aber die Entscheidung schlussendlich ist die, die dem Herr ist. Und so kann er das Ganze wirklich abgeben und sagen, der Herr schaut dazu. Also, kurze Zusammenfassung vom Projekt für die Wiederherstellung. Jedes grosse Projekt im Reich Gottes fällt an mit einem richtigen Anliegen. Und nachher, wenn das kommt, dann wettet man einen ganzen Haufen. Am besten fängt man an mit Buße tun, wenn man selber schief steht. Und das tut man meistens. Macht den Herr gross, schaut, dass man den Herr braucht im ganzen Sinn und fängt sich überlegen, welche Menschen man noch braucht, um das Projekt zu realisieren. Während dem Betten wird aus dem Anliegen ein Projekt. Man fängt an herauszufinden, wie es funktionieren soll. Man fährt auf herauszufinden, was man braucht dazu. Und dann geht es darum, den richtigen Zeitpunkt abzuwarten, um den Personen, die man wirklich braucht, denen das zu sagen. Und dann auch zu schauen, dass man von ihnen bekommt, was nötig ist, damit man sich auf den Weg machen kann und wirklich das Wiederherstellungsprojekt anfangen kann. Und dann wird die Situation wirklich noch ganz genau angeschaut. Im Stillen, ohne dass man der ganzen Welt sagt, was man will. Man schaut die Situation an. Man schaut ganz genau her. Das ist so wichtig, dass wir wieder erstmal von uns Menschen müssen genau her schauen. Ich habe das letzte Mal gesagt, das Motiv dahinter ist entscheidend, nicht die Handlung. Die Handlung kann genau die gleiche sein, wir haben 45 verschiedene Motive hinten dran. Und wenn ich das falsche Motiv angehe, kann ich es nicht korrigieren. Ich muss das Motiv erkennen. Ich muss die Haltung hinten dran erkennen, für das ich korrigieren kann. Darum braucht es Zeit, um genau her zu schauen. Dann ist es mega hässig reagiert. Die Wurzeln können ganz friedlichster Natur sein. Es ist wichtig, dass wir genau her schauen. Wenn wir alle genau her geschaut haben, dann schauen wir, dann tun wir die Leute, die es darum geht, mit involvieren, tun sie einbinden, erzählen, was der Herr uns so gesagt hat, erzählen, wie der Herr mit uns unterwegs war von dem her. Und wenn der Widerstand kommt, das eigentlich immer wieder passieren, dann beziehen wir Stellung, wie es der Herr sagt. Und ich antworte nicht einfach eins zu eins auf die Frage, die formuliert sind. Und nachher fangen wir mit ganzen Haufen Menschen zusammen an zu bauen. Und zwar lustigerweise häufig dort, wo die Menschen gerade sind. Nicht irgendwo an einem wahnsinnig exotischen Ort, sondern häufig vor der Haustür. Dort, wo sie leben. Und wenn er der Find kommt, dann tun wir nicht den Find bekämpfen, sondern überlassen das dem Herrn und sagen ihm es. Und bleiben dran, dem, was wir machen. Das ist etwas, was mir auffällt. Eine kleine abschließende Klammerbemerkung. Mir fällt auf, im Reich Gottes, aufgrund der Geschichte, die ich habe, im Reich Gottes wird wahnsinnig viel Energie darauf verschwendet, sich gegen irgendetwas zu stellen, wo man denkt, dass es nicht gut ist. Man macht grosse Petitionen und braucht einen Haufen Zeug, weil irgendein richtig schief ist. Ich sage nicht, wir tun das unterstützen. Die schiefe Richtung. Aber man braucht Energie, nichts anderes, um irgendwo etwas zu bekämpfen, wo nicht dem Reich Gottes entspricht. Lernt aus dem Nehemia, das ist nicht der Plan. Der Plan ist, dass wir unseren Auftrag wahrnehmen und das machen, was uns der Herr gesagt hat. Und so viel wird im Reich Gottes Zeit mit dem verschwendet, weil irgendeiner mal irgendetwas gegen unseren Auftrag gesagt hat, der zu bekämpfen will, der nicht für meinen Auftrag ist. Was passiert in dieser Zeit? Mein Auftrag bleibt liegen. Weil ich meine ganze Energie darauf verschwende, meinem Gegner irgendwo entgegenzutreten. Der Nehemia betet und baut weiter. Der Nehemia sagt, ich muss die Mauer bauen. Ich muss nicht den Tobia und den Sambalat bekämpfen. Ich muss die Mauer bauen. Und so viel wird im Reich Gottes die Energie gegen irgendetwas verschwendet, anstatt dass wir den Auftrag, den wir haben, Jünger zu machen, wahrnehmen. Man macht irgendetwas, aber keiner Jünger. Das ist eine kleine Kammerbemerkung. Brauchen wir unsere Energie und unsere Kraft, unsere Ressourcen, um das Reich Gottes zu bauen und nicht, um irgendwelche Finde zu bekämpfen. Jesus Christus hat auch nie seine Finde bekämpft. Er hat seinen Auftrag wahrgenommen. Und am Schluss war es ihm sogar zu dumm, dass er mit ihm argumentieren darf. Er hat gar nichts mehr gesagt. Weil er gewusst hat, ich muss meinen Auftrag wahrnehmen. Der hätte allen können den Garaus machen. Er hat die komplette Autorität und Macht gehabt, jeden Boden eben das gleiche machen. Wie nichts. Und er hat es nicht gemacht. Er hat seinen Auftrag wahrgenommen. Ist auf dem Weg geblieben. Sind wir Menschen, die den Auftrag Gottes zur Wiederherstellung leben und unsere Energie nicht verschwenden? Mit Menschen, die nicht wollen, was wir wollen. Ganz wichtig. Wir haben einen Auftrag. Alle zusammen. Und dann können wir alle warnen. Brauchen wir die Energie nicht für irgendetwas anderes. Bauen wir mit. Jeder will, was er kann. Und wir werden uns freuen am Fortschritt, an der Wiederherstellung von der Leben, von der Mauern, von unserem Leben. Amen.